Und fragen die Eltern, ja, was ist denn jetzt mit dem Kind? Ja, das ist tot. Das ist gestorben. Das ist der Outcome. So. Das ist jetzt ein radikales Beispiel. Aber das soll uns verdeutlichen, dass es in manchen Momenten des Lebens ausschließlich auf den Outcome ankommt. Ganz egal, wie der Input ist und wie der Output ist, es ist völlig wurscht. Der Outcome ist entscheidend. Und das muss ich, wenn ich ein selbstwirksames Leben führen möchte, wenn ich ein wirksamer Mitarbeiter, Mitarbeiterin sein möchte, wenn ich eine wirksame Führungskraft sein möchte, dann muss mein Blick outcome-orientiert gehen. Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, funktionierende und umsetzbare Ernährungsstrategien, nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld deiner eigenen Resilienz, mentalen Gesundheit, mentaler Stärke, Prosilienz, wir können es nennen, wie wir es wollen. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der
Corby. Hallo Thomas.
Hallo Corby. Schön, dass wir wieder für eine neue Folge uns zusammenfinden. Herbst ist es geworden.
Ja, der Winter kommt.
Winter is coming. Wir nehmen das hier auf am Feiertag aller Heiligen.
Also bayerischer Feiertag, ich weiß gar nicht, ob der ist ja eher so ein katholischer Feiertag, oder?
Oh, jetzt erwischst du mich. An so einem
naja, wir haben Feiertag.
Ich weiß nur, dass an Allerheiligen findet normalerweise die Gräberrallye statt.
Ja.
Aber dieser entziehe ich mich, weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, es gibt tatsächlich, die Gräber sind tatsächlich aufgelöst. Die letzte wurde anonym beigesetzt, war so der Wunsch.
Okay. Genau. Also, jedenfalls, Herbst ist es geworden. Und wir wollen heute so ein kleines bisschen über eine Sache sprechen, die mir persönlich extrem am Herzen liegt, weil ich es immer wieder in diversen Coachings, in diversen Formaten, Seminaren, Webinaren und so weiter sehe, immer wieder gleiche Muster erkenne. Und zwar, dass Menschen in vielerlei Hinsicht sowohl beruflich als dann auch privat in der eigenen Selbstführung, in der eigenen Lebensführung, häufig sich so ein kleines bisschen vor der Verantwortung, ihrer eigenen Verantwortung wegducken und eben keine Verantwortung übernehmen für gewisse Dinge in ihrem Leben. Es gibt und auch im Beruflichen ist es tatsächlich häufig so, dass ich da eine Ambivalenz spüre. Und zwar eine Ambivalenz zwischen einem wirklichen Modebegriff. Dieser Modebegriff, der Name ist Ownership, wird wie die Sau durchs Dorf getragen bei ganz, ganz vielen Firmen. Es ist ein typisches Buzzword geworden und das ist schade, weil Ownership ist ein sehr, sehr, sehr mächtiges Wort und ich glaube, wer Ownership über sein Leben kreiert in den meisten Fällen und aber auch in seinem beruflichen Kontext nach dem Ownership-Prinzip lebt, der lebt ein besseres Leben und lebt ein deutlich selbstwirksameres Leben. Also es wird auf der einen Seite dieser Begriff Ownership extrem inflationär benutzt. Das ist auch häufig, auch bei den Firmen, die ich begleite, ein Teil der Kernwerte. Wir wollen Ownership denken. Wir übernehmen Verantwortung und so weiter. Und auf der anderen Seite erlebe ich doch immer wieder eine signifikante Zahl an Leuten, an Mitarbeitenden, aber eben auch im 1:1-Coaching, an Menschen, die diesen Ownership-Gedanken, wenn überhaupt, nur selektiv wahrnehmen oder ihn völlig falsch verstehen, was es dann wirklich braucht, um diesen radikalen, extremen Ownership-Gedanken auch tatsächlich zu leben. Und darüber würde ich heute gern mit dir sprechen. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Was bedeutet Ownership zu leben? Mit Sicherheit gibt es dann die ein oder andere Schnittmenge zu der, ich glaube, vorletzten Podcast-Episode, die du mit dem Adrian hattest. Aber diese sollte doch nochmal tiefer reingehen und deutlich drüber hinaus. Also wir wollen definieren, was ist eigentlich dieser Ownership-Gedanke? wollen so ein bisschen anhand von Beispielen auch mal offenlegen, in welchen Momenten lohnt sich's, Ownership zu zeigen. Und hat es vielleicht aber auch eine problematische Komponente, wenn ich in meinem Leben zu viel Ownership zeige und in allen Bereichen Ownership übernehme, vielleicht sogar auch für Dinge, die mich nichts angehen und die gar nicht in meinem, wie es so schön immer heißt, eigenen Verantwortungsbereich liegen. Da wollen wir auch ein kleines bisschen auf die Generationen blicken, also gerade mal in den Kontrast stellen. Auf der einen Seite die viel gescholtenen Babyboomer, auf der anderen Seite Generation Y, Generation Z und so weiter. Gibt es da Verschiebungen? Und ich meine ja, da gibt es Verschiebungen und da wollen wir heute mal mit der Lupe drauf schauen. Ich glaube, die Podcast-Episode ist für jeden und jede da, die in Selbstwirksamkeit leben möchte, die aber auch Wirksamkeit im beruflichen Kontext erreichen möchte. Insbesondere, wenn ich Führungskraft bin, brauche ich diesen Ownership-Gedanken. Aber auch wenn ich keine bin, brauche ich diesen Ownership-Gedanken. Den brauche ich immer. Und da wollen wir heute mal den Versuch starten.
Ja, generell, also auch nicht nur im Business-Kontext, also fürs generelle Leben muss schlussendlich ich ja die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Ja. Und sollte nicht gelebt werden.
Das ist der Punkt, ja. Wir haben darüber schon oft gesprochen. Wir wollen es heute aber eben von einer anderen Seite nochmal durchleuchten und eben diesen sehr, sehr stark inflationären Begriff des Ownerships heute mit reinschmeißen. Erstmal Definition, Corby. Was würdest denn du sagen? Was würdest du sagen aus deiner Perspektive, mit deinen eigenen Worten, was ist für dich Ownership? Was bedeutet für dich dieser Begriff?
Es hat für mich tatsächlich etwas mit dem Wort Annahme, also dass ich etwas annehme, zu tun. Vielleicht so fürs Beispiel, okay, wenn ich sage, ich habe ein Auto, ich habe ein Leasing-Auto, dann fahre ich das zwar, aber ich weiß, das gehört mir nicht, in 3 Jahren gebe ich es zurück. Wenn das ein bisschen kaputt ist, dann, mein Gott, zahle ich halt was, aber ist mir an und für sich wurscht. Oder ich habe mir mein Wunschauto, mein Wunsch-Oldtimer geholt und hege und pflege den wie mein Augapfel, weil ich sage, okay, das ist meins, das wollte ich haben. Ich gehe darin auf und kümmere mich bis ins kleinste Detail, dass eben der Service eingehalten wird, getankt ist, ich nicht zu viel Umdrehungen fahre, sondern dass ich das Auto genauso behandelt, wie es sich eben gehört, weil ich das erhalten möchte und möchte nicht, dass da was kaputt geht gegenüber dem Leasing-Auto, Mietauto, wie auch immer. Ich sage, naja, das habe ich jetzt halt kurzzeitig und dann ist eh weg, ist mir egal. Mhm. Also so von dem Bild her. Mhm. Also ja, sprich, cool, diese Annahme, Verantwortung für alles Mögliche. Das kann ein Projekt sein, das kann eine Freundschaft sein, das kann mein Leben sein, das kann alles sein.
Finde ich ein schönes Bild, ehrlich gesagt, ja.
Jetzt brauchen wir noch ein Bild für nicht autoaffine Menschen. Ich bin nicht autoaffin, also ganz kurz.
Nur wohnmobilaffin.
Ja, Wohnmobil sind keine Autos, das sind Lebewesen.
Ja, Ownership bedeutet, total richtig. Ich übernehme wirklich radikal die Verantwortung für Dinge in meinem Einflussbereich, für Dinge, für die ich mich committed habe, auch Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir mal bei uns selbst anfangen, in der Selbstführung, gerade in dem Coaching-Kontext sehen wir unfassbar viele Menschen, die eine Reihe von Gründen häufig und wiederkehrend anführen, warum Dinge nicht geklappt haben. Die nächste Diät hat nicht geklappt, das regelmäßige Training hat nicht geklappt, dass ich regelmäßig genug Schlaf bekomme, hat nicht geklappt, dass ich zu meinen ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen gehe, hat nicht geklappt, dass ich weniger Social Media über mich ergehen lasse, hat nicht geklappt, dass ich meine schlechten Gewohnheiten ablege, hat nicht geklappt. Und ich finde meistens sehr gute Gründe, warum das eben alles nicht geklappt hat. Die Gründe sind ja nicht falsch, die Gründe sind real, aber es ist kein Ownership-Denken. Sondern die Frage, und das ist etwas, das hat extrem mit Selbstwirksamkeit zu tun, ist ja, für was übernehme ich die Verantwortung in meinem Leben? Es gibt viele Menschen, die zum Beispiel für ihre Gesundheit bewusst keine Verantwortung übernehmen, weil sie sagen, naja, das gebe ich dem deutschen Gesundheitssystem in die Hände und mal schauen, wie es wird. Also wie so ein bisschen russische Roulette. So, ne? Schauen wir mal, der Kelch wird schon an mir vorbeigehen, egal wie ich lebe. Ja? Und das ist auch fein. Also ich denke da an durchaus einen speziellen Kunden auch von mir, der genau so ein Leben auch führt. Ne? Zu sagen, komm, mir ist es total bewusst, dass ich auch ein Lotterleben führe und wirklich Dinge tue, die nicht so cool sind für meine Gesundheit. Dafür tue ich aber auch Dinge, die wiederum gut sind für meine Gesundheit. Und dann gucken wir mal, wohin es mich führt. Hauptsache, ich habe auch Spaß im Leben. Also ich brauche diese hedonistische Gewichtung. Und das ist fein, weil das ist eine Verantwortungsübernahme und ein klares, realistisches Bild. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, und die Verantwortung oder die Verantwortungsübernahme
Für ist das, ja immer was die passieren
Frage,
könnte.
Was, genau, das ist ja auch die Frage, was dabei rauskommen soll, wenn ich sage, okay, ich habe meinen Oldtimer und ich möchte das, ich glaube, da gibt es Bewertungen mit A und also, und ich sage mir reicht es ein Oldtimer, dass ich den habe und das reicht mir, wenn es eine C ist. Das heißt, ich habe ihn und boah, wenn der ein bisschen rumrostet und so, das ist mir egal. Oder ich sage, nee, ich möchte einen A-Oldtimer, wo ich sage, dann muss ich einfach nochmal mehr dafür investieren.
Ja.
Ja, aber da kommen wir wahrscheinlich zu dem zweiten Buzzword, das ist, was soll denn dabei rauskommen? Wenn ich Verantwortung für was übernehme, soll da der Perfektionismus rauskommen oder ist das Ergebnis, keine Ahnung, 50% von Best ist okay? Ist ja auch eine Frage, wie bewerte ich das?
Genau, das ist der Punkt. Wenn wir vielleicht einmal diesen Ownership-Gedanken gleich mal aufmachen. Ich möchte da drei weitere Begriffe mit reinnehmen. Und zwar, der erste Begriff ist Input. Der zweite Begriff ist Output. Und ganz viele haben Input-Output-Denken. Ist auch total richtig. Wir wollen aber noch einen dritten Begriff noch mit reinnehmen. Das ist der Begriff Outcome. Das heißt, wir haben Input, Output und Outcome. Mal ein sanfteres Beispiel und dann kommt ein härteres Beispiel.
Oh Gott.
Okay?
Ja.
Und alle mögen mir verzeihen, auch für dieses härtere Beispiel. Aber vielleicht es dient der Anschaulichkeit. Weil meine Hypothese ist, dass wirklich eine so signifikante Zahl an Menschen input-orientiert im Leben sind, versus ich übernehme Verantwortung für den Outcome. Beispielsweise, und das ist gar nicht so unwahr heute, ich komme zu spät zu unserem Termin. Ich habe es aber vorher angekündigt.
Das ist, ja.
Ja. Okay. Beispielsweise, Aussage. Wir treffen uns und ich komme eine halbe Stunde zu spät. Ja? Du wartest auf mich und irgendwann trudel ich ein. Und es ist ja jetzt auch noch früh am Morgen, also vielleicht auch nochmal Schulterklopfer für uns, Feiertag, früh am Morgen. Es ist schon, dürfen wir uns auch mal selber loben.
Ja, also ich hatte davor schon eine Stunde. Also
ich ja, war, oh, großartig, ich war um 6 schon da. Großartig. Welcher Kunde trainiert um 6 Uhr an einem Feiertag? Das ist
die Outcome-orientiert sind und Ownership
fantastisch. Über ihr
Training.
Also pass auf, nee. Ich komme eine halbe Stunde zu spät zu unserem Treffen und es ist am Morgen und ich entschuldige mich mit den Argumenten, also es tut mir total leid, Corby, ich bin gestern wirklich, bin zeitig ins Bett gegangen, ich habe mir sogar einen Wecker gestellt, habe alles gemacht, was ich konnte, also an mir liegt es nicht. Tut mir wirklich leid, aber sorry, weil der Wecker hat nicht geklingelt. Und obwohl ich ihn gestellt habe und wirklich zeitig ins Bett gegangen bin, der Wecker hat irgendwie nicht geklingelt. Also irgendwie muss die Batterie leer gewesen sein oder er war nicht eingesteckt oder was auch immer. Und dann, Corby, es ist voll krass, also das Garagentor ist nicht aufgegangen. Ich ging nicht auf, war dann vor verschlossener Garagentür gestanden, ging nicht auf. Stau, es war unglaublich viel Stau. Stau, überall, Stau, Feiertag, 7 Uhr in der Früh, Stau, also wirklich unvorstellbar, das kannst du dir nicht vorstellen. So, was habe ich jetzt erzählt? Also eine ganze Menge Quatsch, aber jetzt mal.
Alles, was du gemacht hast, Hast genau. du mir erzählt, deinen ganzen Input, den du gegeben hast.
Genau, ich habe darüber gesprochen, was ich gemacht habe. Ja? Also wie sehr ich doch bemüht war, dass das alles gut läuft. Ja? Das heißt, ich bin zeitig ins Bett gegangen. Ich habe mir den Wecker gestellt. Also an mir liegt es überhaupt nicht, weil ich habe doch alles getan, was ich konnte. Das ist inputorientiertes Reden. Und jetzt kommt ein harter Begriff, bitte entschuldige. In meiner Welt ist das eine Loser-Language. Das ist eine Loser-Language. Verlierer und Opfer des Lebens reden inputorientiert. Das würde dann ungefähr, wenn du noch in der Schule wärst, würde das bedeuten, du hättest im Zeugnis stehen, also Corby war stets bemüht, ne? Weil er hat wirklich viel versucht, aber am Ende kam halt doch nichts Gescheites dabei raus. Ja? Und es gibt unglaublich viele Menschen, die inputorientiert ihr Leben bestreiten. Und das ist eine absolute, bitte entschuldige, radikaler Satz, eine absolute Versagersprache. Es ist eine Sprache von Opfern des Lebens, nicht von Athleten des Lebens. Jetzt die Thematik mit, der Wecker hat nicht geklingelt, Stau und Garagentor ging nicht auf. Das ist in unserem Dreiklang, Input, Output, Outcome, ist ein Output orientiertes Thema.
Das sind die Ausreden.
Das sind die Ausreden, weil das sind die Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Das ist der Output. Also ich habe was reingegeben, Input, und dann kamen aber Begleitstoffe und Begleitsituationen heraus, auf die ich keinen Einfluss habe. Das ist dann der Output, also peripherer Output, könnten wir sagen. Ja. Nochmal, es gibt auch Definitionen, da wird nur in Input, Output geredet. Wir machen es eben mit diesem Dreiklang, Input, Output, Outcome. Also der Output wäre, Garagentor ging nicht auf, ich war im Stau gestanden und so weiter. So, kann ich nichts dafür. So, ist ja so. Auch extrem, extrem, extrem in meinen Augen ein Suchen und auch Finden von Ausreden. Dinge passieren, ne? Dinge und auch gestörte Handlungspläne passieren immer. Ne? Es kann immer mal Stau sein, es kann immer mal das Garagentor nicht aufgehen und so weiter. Und das ist vielleicht bei dem Punkt, wenn ich 30 Minuten zu spät komme, vielleicht noch verschmerzbar. Weil der einzige Outcome, egal was ich für Gründe und Ausreden anführe, der einzige Outcome ist, ich bin 30 Minuten zu spät. Das heißt, vielleicht wäre es viel ehrlicher, wenn ich sage, Corby, ich übernehme die Verantwortung, es tut mir wahnsinnig leid, ich bin 30 Minuten zu spät und ich werde alles daran setzen, dass es das nächste Mal nicht mehr vorkommt. Das wäre Verantwortungsübernahme. Da sind wir übrigens dann auch gleich bei der Fehlerkultur. Ne? Wenn ich im beruflichen Kontext, wir sprechen auch immer, ist auch so ein Buzzword, ja, wir haben gelebte Fehlerkultur. Was bedeutet denn das? Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien, bei Instagram unter R1 Sports Club. In meiner Welt kann ich aus einem Fehler nur lernen, wenn ich die Verantwortung für den Outcome übernehme. Wenn ich aber sage, also Corby, ich habe doch das und das und das gemacht und du bist meine Führungskraft und es kam halt nichts Richtiges dabei raus und du schaust dann ausschließlich auf meinen Input, bringst mich aber als Führungskraft nicht dazu, dass ich als Mitarbeitender Verantwortung für diesen schlecht gelaufenen Outcome übernehme, werde ich auch nichts daraus lernen. Meiner Meinung nach ist Schritt 1 immer der Fehlerkultur, ohne Fingerpointing, ohne Blaming, dass jemand die Verantwortung für den Outcome erstmal akzeptiert und übernimmt. Und dann können wir Input-Output-orientiert gucken, was ist denn jetzt im Detail schiefgelaufen. Wenn ich aber diese Outcome-Verantwortungsübernahme übergehe, dann werde ich tief in meinem Herzen, werde ich das nicht annehmen, werde ich auch diesen Lerneffekt nicht annehmen. Ja, das ist gelebte Fehlerkultur und das hat nichts mit Fingerpointing und Blaming zu tun, es hat was damit zu tun, dass ich wie ein erwachsener Mensch, können aber auch Kinder natürlich, Verantwortung übernehme. Das ist übrigens auch in der Kindeserziehung unglaublich wichtig, dass Kinder lernen, Verantwortung
für ihr Handeln zu übernehmen.
Und das ist etwas, und das ist meine Hypothese, was wir ein kleines bisschen verloren haben, ehrlich gesagt. Und häufig diese zwei Begriffe Ownership und Fehlerkultur, das sind so aufpolierte HR-Buzzwords in ganz vielen Unternehmen, bei denen die Leute überhaupt nicht wissen, was dahinter steckt. Ich möchte ein radikaleres Beispiel bringen, Und bitte nochmal zu entschuldigen, alle und du bitte auch, Corby. Du weißt, ich habe selber ein Kind und deswegen ist das Beispiel auch für mich hart, aber ich glaube, das Beispiel soll uns alle ein bisschen wachrütteln. Weil viele immer glauben, naja, das hat doch gar keine großen Konsequenzen, wenn ich keine Verantwortung übernehme. Wenn ich mir selber sage, ich gehe morgen zum Training, dann mache ich es nicht, ist doch wurscht, ist doch völlig wurscht. Oder ich übernehme Verantwortung im Beruf für ein Projekt und dann reiße ich die Deadline zum erneuten Male. Ja, ist doch nicht viel passiert. Ja, ist doch nicht schlimm. Es gibt aber Momente, doch, es ist schon schlimm, weil es gibt Momente im Leben, da zählt diese Verantwortungsübernahme extrem. Und es gibt auch Berufsbilder, da zählt es extrem. Und am Ende ist für mich da kein großer Unterschied. Berufsbild folgendes. Ein Kind hat eine Notoperation und die Eltern warten draußen im Warteraum. Dann kommt der Arzt irgendwann rein, der Operateur, und erzählt, heute ist mir dieser eine Schnitt, der ist mir besonders gut gelungen. Das war ein ganz sauberer Schnitt, sensationell gut. Und ich habe heute so effizient und so schnell generell gearbeitet und meine Ansagen, meine Kollaboration auch mit den Assistenten war so einzigartig. Also es ist richtig, richtig gut gelaufen, was wir da heute wirklich auch an Input reingegeben haben. War großartig. Input-orientiertes Reden. Output-orientiertes Reden. Also Mensch, normalerweise brauchen wir 10 Blutkonserven. Heute haben wir es mit 3 geschafft. Und diese OP dauert normalerweise 4 Stunden. Also wir haben heute in einer Stunde sind wir fertig geworden. Haben extrem Strom gespart. Meine Work-Life-Balance habe ich total eingehalten, weil ich musste keine Überstunden machen und so weiter. Fantastisch. Output-orientiertes Reden. Und fragen die Eltern, ja, was ist denn jetzt mit dem Kind? Ja, das ist tot. Das ist gestorben. Das ist der Outcome. So. Das ist jetzt ein radikales Beispiel. Aber das soll uns verdeutlichen, dass es in manchen Momenten des Lebens ausschließlich auf den Outcome ankommt. Ganz egal, wie der Input ist und wie der Output ist, es ist völlig wurscht. Der Outcome ist entscheidend. Und das muss ich, wenn ich ein selbstwirksames Leben führen möchte, wenn ich ein wirksamer Mitarbeiter, Mitarbeiterin sein möchte, wenn ich eine wirksame Führungskraft sein möchte, dann muss mein Blick outcome-orientiert gehen. Und wir leben in einer Zeit, in der wir extrem Richtung Input und Output-Denken geschiftet sind und weniger Verantwortung für unser Outcome übernehmen. Ich muss Verantwortung für den Outcome übernehmen. Für mich die Analogie, jedes Mal, wenn ein Therapeut von uns, wenn ein Trainer von uns, bei uns im Unternehmen, einen Kunden aus der Betreuungsschleife irgendwie herauslässt, weil er verdattelt, einen Folgetermin zu übernehmen. Wenn ein Termin verdattelt wird, jedes Mal dann, die Analogie, ist das Kind gestorben. Weil ich keine Verantwortung für den Outcome übernehme. Ne? So. Ja. Deswegen, es ist genau das, was wir auch schon in früheren Episoden gesagt haben. Entweder tue ich was oder ich tue es nicht, aber ich höre auf, es zu versuchen. Weil in dem Moment, wenn ich sage, naja, ich nehme jetzt was vor und ich probiere das mal, übernehme aber keinerlei Verantwortung für den Outcome, dann ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Bedeutet, um wirklich wirksam im Leben zu sein, selbstwirksam oder auch wirksam in Führung, wirksam im Business, muss ich outcome-orientiert denken und ich muss die Verantwortung für diesen Outcome übernehmen. Ich muss den Ownership, ich muss das Ownership, der oder das Ownership, was auch immer, übernehmen für diesen Outcome. Ich muss Verantwortung übernehmen. Soweit die These. Würdest du da zustimmen oder?
Doch, von der These ja. Für mich ist der Gedanke, also ja, der Outcome zählt. Allerdings der Weg dorthin ist natürlich auch, sag ich mal, in Leitplanken zu sehen.
Ja.
Also zu sagen, okay, ich möchte ein finanzielles, freies Leben führen. Und mein Input ist, ich habe eine Bank überfallen, habe 3 Leute ermordet und bin jetzt weg, aber ich bin finanziell frei, also Outcome stimmt. Ja, da ist dann vielleicht Input, Output dann, also ich bin über Leichen gegangen, das ist dann vielleicht moralisch eben dann
Da machen wir natürlich ein Feld auf in der mentalen Komponente, das Feld Interessen versus Werte. Ja. Ne? Weil mein Interesse ist, ich möchte finanziell frei sein. Und in dem Fall stehen, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sage, mein Kernwert ist, ich bringe Leute um. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist mein Hobby. Das ist mein Hobby, nein.
Ja, also von dem her stehen in dem Moment die Interessen dramatisch über den Werten. So, jetzt ist meine Hypothese, auch das gefällt vielen Leuten nicht, aber das ist in vielerlei Hinsicht richtig. Meine Hypothese ist, wenn es wirklich hart auf hart kommt im Leben oder im Business, dann stehen Interessen meistens über den Werten. Nur in den meisten Zeiten sollten meine Werte und meine Interessen in einem Einklang miteinander funktionieren. Und das determiniert natürlich meinen Input. Also was gebe ich rein? Das determiniert aber übrigens auch, für was übernehme ich denn die Verantwortung? Ja. Also wenn zum Beispiel ein Kernwert von mir ist Gesundheit, ja, dann werde ich natürlich deutlich mehr darauf gucken, dass ich mich gesund ernähre, dass ich trainieren gehe und so weiter. Aber wenn ich nur diesen Kernwert Gesundheit habe, ich übernehme aber für das, ob ich dann trainiere oder nicht, keine Verantwortung und sage, ja, blöd gelaufen, konnte mich nicht überwinden, was auch immer, dann bin ich schon wieder nicht Outcome-orientiert und Ownership-orientiert unterwegs. Dann kann ich zwar diesen Kernwert haben, aber ich träume diesen Kernwert und lebe ihn nicht. Ich komme nicht ins Tun, ich prokrastiniere und komme nicht ins Tun. Das ist kein Fakt der Selbstwirksamkeit. Also dieses Thema Ownership und radikales Outcome-Denken, das hat gar nicht so viel mit dem Reflektieren und dem Planen zu tun, sondern es hat dann unmittelbar was mit der Umsetzung zu tun. Und Werte und Interessen, das hat schon sehr viel mit, was nehme ich mir vor, wie möchte ich denn leben zu tun. Natürlich entscheiden sich Werte und Interessen dann auch im Handeln, aber das hat schon sehr viel mit Vorantizipieren auch meiner Gegenwart, meiner Zukunft zu tun. Und dieses radikale Outcome-Denken ist eher jetzt im Handeln und dann aber auch reflektorisch in der Retrospektive, wenn mal, und das ist ja genau das, wir wollen ja keine Perfektionisten, um Gottes Willen, also bitte nicht falsch verstehen, ja. Natürlich gelingen Dinge manchmal nicht. Ja, natürlich gelingen Dinge manchmal nicht. Ich sage nicht, dass ich muss alles umsetzen und ich muss der Perfektionist sein. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine, wenn mir was nicht gelingt, darf ich mich selbst nicht belügen, sondern ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, warum ist mir das nicht gelungen. Und dann haben wir auch schon oft in den Podcast-Episoden gesagt, dann verzeihe ich mir gleich mal selbst. Also ich muss als erstes Verantwortung übernehmen, muss sagen, ja, scheiße, ist mir nicht gut gelungen. Ja, ich übernehme die Verantwortung dafür, auch für mögliche Konsequenzen. Dann verzeihe ich mir gleich mal selbst, weil das sollte natürlich auch nicht passieren, dass ich dann ewig, passiert auch bei Menschen, ewig mit mir rumhader und mein Selbstbild auch langsam zerstöre. Ja, das darf auch nicht passieren. Deswegen, wir sprechen hier immer von einem ganz schmalen Grat, ne? Weil das kann alles in eine ganz große, in ein Extrem münden. Ne? Radikales Outcome-Denken kann irgendwann super selbstzerstörerisch werden, weil ich immer wieder scheitere an meinen eigenen Vorhaben und mache mich dann selber fertig. Ja, das darf natürlich auch nicht passieren. Trotzdem darf ich auch nicht sagen, ja, ist mir nicht gelungen, ja, scheiß drauf, egal, interessiert mich nicht. Sind andere schuld. Meistens sind dann die anderen schuld oder die Umstände oder was auch immer. Ja, sondern die Verantwortung zu übernehmen, das ist wahnsinnig wichtig. Dann eben mir selber zu verzeihen und dann retrospektiv dann Richtung Input-Output zu schauen, was genau ist denn schiefgelaufen. Das ist schon klar. Ja, ja. Also der Weg dahin ist super wichtig. Natürlich müssen wir darüber reflektieren. War der Input falsch? War ein Output, den keiner vorhergesehen hat und so weiter und so fort. Aber am Ende zählt halt das, was hinten rauskommt,
genau.
Der Outcome.
Und das ist ja die gelebte Fehlerkultur. Keine Ahnung, wenn ich sage, okay, ich fahre immer um 20 vor los und bin pünktlich, dann sage ich, okay, aber das, wann fängst du denn an? Ja, um 6 Uhr. Und wann hast du heute angefangen? Ja, um 8. So, ja, das ist, dann ist 20 vor einfach zu spät. Das weiß ich selber.
Wenn die Verkehrslage eine andere ist. Ja,
genau. Weil wenn ich um 6 Uhr losfahre, dann reicht mir es teilweise Viertel vor.
Das ist ein gutes Beispiel.
Bin ich halt relativ knapp, aber wenn ich um 8 Uhr da sein muss, dann weiß ich, dass ich teilweise eine Dreiviertelstunde vorher losfahren muss.
Ja.
Weil einfach anderer Verkehr ist.
Genau. So, und jetzt wollen wir mal diese Thematik gegenüberstellen. Auch so ein bisschen diese Generationen-Thematik aufmachen. Wir haben auf der einen Seite stellen wir mal die Babyboomer hin, von denen viele sagen, ja, die haben sich Die haben nur leistungsorientiert gelebt, die haben gehasselt, gehasselt, gehasselt und haben sich teilweise selber fertig gemacht. Sind auch tatsächlich, großer HR-Kongress kam raus, dass Kernwerte wie Leistung, Disziplin, dass die bei jungen Menschen negativ behaftet sind, weil eben so viel da assoziiert wird, wie stark Babyboomer ellenbogengetrieben waren, sich aufgeopfert haben, fertig gemacht haben, nebenbei die Umwelt zerstört haben und so weiter. Und auf der anderen Seite, weil diese Themen Leistung und Disziplin hängen ja ganz eng mit Ownership und Outcome-Orientierung zusammen. Ne? Und auf der anderen Seite zu sagen, nee, ich gucke eher auf, ich habe so ein bisschen ein teilweise Diktat der, wie es mir gerade geht, der Energie und der Befindlichkeiten über meiner Disziplin. Also in dem Moment, wenn es mir heute nicht ganz so gut geht, dann steuere ich ein, dass ich eben nicht so viel Leistung gebe und dann muss der Outcome am Ende hinten anstehen, weil mir geht es halt heute nicht so gut. So. Und das ist vielleicht eine radikale andere Seite. Also wir haben auf der einen Seite diesen radikalen Leistungs-, Disziplin-, Outcome-Gedanken und auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen das Diktat der Befindlichkeit. Und ich drehe mich so ein bisschen um mich selber. Ich schaue, dass es vor allem mir gut geht. Und der Outcome, der interessiert mich eigentlich nicht so stark. Ja? Also gerade wenn auch noch andere im Spiel sind, nicht unbedingt nur im Bereich der Selbstführung. Denn ich sage jetzt nicht, dass dieser komplette aufopfernde Outcome-Gedanke, dass das der heilige Gral ist, weil der hat natürlich bei vielen Menschen Federn gelassen, Körner gelassen. Aber auf der anderen Seite dieses Diktat der Befindlichkeiten über dem Outcome, das ist auch nicht der Weg. Ich stelle mir das so vor, es ist ein Pendel gewesen. Das Pendel hat sich in der Vergangenheit ein bisschen sehr stark zu der einen Seite ausgerichtet. Nur ich habe das Gefühl, dass seit einigen Jahren, insbesondere tatsächlich so seit der Corona-Thematik, hat sich das sehr stark in die andere Richtung, ist es sehr stark in die andere Richtung geschwungen. Was wir eben auch sehen, dass sich teilweise in verschiedenen Unternehmen seit Corona die Krankheitstage pro Jahr verdoppelt haben. Und so weiter und so fort. Also ich gucke viel mehr auf mich und auf meine Befindlichkeiten und dann müssen halt Deadlines, outcome-orientierte Dinge müssen halt hinten anstehen. Was ist jetzt richtig?
Wahrscheinlich beides. Also es ist auch die Frage, in welchem Kontext bin ich? Also ich glaube, für das krasse Beispiel mit dem Operateur ist ein nicht perfekter Outcome, ein schlechter Outcome eben maximal gravierend. Und da ist auch das Bewusstsein dafür, glaube ich, deutlich da.
Auch bei einem Piloten, ne?
Pilot, ja.
Flugzeug,
Ey, ist
Pilot,
super.
schlechter Outcome
Genau.
ist
Also
meistens total schade.
ich hatte optimale Sicht und die Geräte haben funktioniert, aber ich bin in den Tower geflogen,
Ja, genau,
ja.
plötzlich war da dieser Berg.
Oh, nee, das ist zu nah an der Realität. Wo war das in? Also ich bin perfekt geflogen und hab's geschafft, das Flugzeug gegen den Berg zu fahren. Nein. Oder ganz viele schlimme Beispiele kommen jetzt hoch. Okay, Fokus, bleiben wir bei der Sache. Gegenüber, ich bin 5 Minuten zu spät im Training. Sagen wir mal so unser Tagesbeispiel. Oder ich komme entspannt um 1 Minute nach 9 da, sehe, dass mein Patient schon da ist und sage, ja, ich bin gleich da, Servus. Sagen wir, ja, die 5 Minuten machen ja nichts aus. Ja. Unterm Strich wahrscheinlich nicht. Das Training wird wahrscheinlich immer noch genauso gut sein. Also selbst wenn wir pünktlich sind, unterm Strich schaffen wir es locker, in 60 Minuten mal 5 Minuten zu vertrödeln. Abschweife im Gespräch oder ähnliches. Also diese 5 Minuten ist gar nicht das Entscheidende. Aber da die Befindlichkeit von vielleicht dann dem Kunden, der sagt, hey, also wir haben uns verabredet, 9 Uhr, ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass du halt 2 Minuten zu spät kommst. Also wir lachen irgendwo drüber, aber im Hinterkopf ist das, okay, das ist meine bezahlte Zeit und irgendwann wird dann aus dieser, ja, es ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein bisschen Zeit, wird dann irgendwann dann, okay, vielleicht fühle ich mich nicht mehr ernst genommen als Kunde, ich fühle mich übergangen, was dann vielleicht dazu führt, sagen wir mal im ersten Step so, ja, vielleicht möchte ich meine Rechnung dann nicht so pünktlich zahlen oder ich komme halt selber dann zu spät und erwarte, dass das dann nachgeholt wird oder ich erwarte, dass dann kurzfristige Absagen einfach hingenommen werden und ist dann so ein Selbstläufer, wo dann so eine Subkultur sich irgendwie einschleicht, die nicht gesund ist, ja, die einfach den Raum aufmacht für eben diese Akzeptanz von fehlendem Ownership und mangelndem Outcome, ja. Das sehe ich als problematisch. Und das ist das, was du gerade eben gesagt hast, also als Führungskraft. Wie lange schaffe ich es, das da hinzuschauen, zu sagen, okay, ich akzeptiere das, dass du zwei, dreimal zu spät gekommen bist, aber wann hau ich den Stachel rein? Und wenn ich sage, ja, ich habe mein Projekt wieder nicht geschafft. Ich habe mein Kalender, ja, es war jetzt gestern der 31. Oktober. Ich habe es wieder nicht geschafft, alle meine Stunden abzuhaken. Ja, die Frage ist, wieso nicht? Also es gibt ja Prozesse, die dahinter stehen. Also schlussendlich, ja, ich habe halt den Prozess nicht gemacht. Das ist ja auch etwas, ja, nicht entmündig, aber etwas Übergriffiges, wenn mir als Führungskraft meine Anweisungen scheinbar ja nicht ernst genommen werden. Ja. Und da sind wir als Führungskräfte, als Eltern eben auch gefragt, okay, das Fingerspitzengefühl, wie oft und in welchem Maße lasse ich diese Fehlerkultur zu und auch dieses selbstständige Lernen? Aber wenn ich einfach merke, dass durch gelebte Fehlerkultur, Akzeptanz für Fehler, Raum für Entwicklung, also ohne Fehler findet keine Entwicklung statt, wann haue ich einen Stachel rein? Und da reden wir dann irgendwann auch über Führungsstile. Wann werde ich denn irgendwie autoritär? Ja. Und das ist so die Waage oder die Nadel, die halt in die verschiedenen Richtungen ausschlägt. Ja. Also einmal klar, in welchem Berufsfeld bewege ich mich, in welchem Rahmen passiert mein mangelnder Ownership und welche Auswirkungen hat das? Und
Also
das ist
auch
auch
immer so ein
das.
bisschen die Konsequenz dahinter. Es würde dem gegenüberstehen, dass wir sagen könnten, so wie ich eine Sache mache, mache ich alle Sachen. Wenn ich anfange zu differenzieren, sage, naja, jetzt in der einen Situation ist die Konsequenz relativ überschaubar und in der anderen Situation, ich bin Pilot, wäre die Konsequenz dramatisch.
Das ist das, was du vorhin eben auch gemeint hast. Muss ich überall mein Ownership bis ins Extrem, also wenn wir wieder 1 und 0 sehen, muss ich das immer bei 1 haben, egal was es ist, mein Auto, mein Haus, Familie, Zeit, Gesundheit, Job.
Ja, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil das ist das, wie ich es empfinde. Wir leben in einer Welt mit unfassbar vielen Wahlmöglichkeiten, ne? Wir haben unglaublich viele Entscheidungen zu treffen und wir haben unglaublich viel Auswahl im Leben. Das ist nicht nur gut, ja? Sei es Entertainment-Programm, Fernsehprogramm, unfassbar Auswahl. Wir haben einfach Wahlmöglichkeiten, unser eigenes Leben zu gestalten. Unfassbar viel, so wie keine Generation davor. Das ist unglaublich ermüdend, unglaublich überfordernd. Und daraus entsteht häufig ein Gedanke, und das erlebe ich bei vielen Menschen, auch jüngeren Menschen, die ich coachen darf, ein Anspruch ans eigene Leben. Da kannst du nur scheitern. Es muss ein optimiertes Leben in allen Bereichen sein. Und jetzt packe ich mir mein Leben voll, weil ich das ja auch auf Social Media sehe, da klappt es ja offenkundig auch, da was ich da sehe. Die haben eine fantastische Karriere, die verdienen, kommen aus der Uni raus, verdienen mindestens 100.000 im Jahr, schauen aus wie ein Supermodel, haben ein Body from hell, also unfassbar. Dann hast du auch noch die Bilderbuchfamilie, Frauen, die haben zwei Kinder, schauen immer noch aus wie ein Supermodel, keine Falte im Gesicht, Bilderbuchkarriere neben zwei Kindern, haben ein Sexleben mit ihrem Mann, da würde mancher Pornostar neidisch werden und so weiter und so fort. Und das ist maßlos überfordernd, ja, wenn ich sowas sehe. Das heißt, ich packe mir mein Leben von den Ansprüchen voller, am vollsten. und scheitere dann regelmäßig und übernehme dafür aber entweder keine Verantwortung, bin eher inputorientiert, ja, ich habe doch das und das und das gemacht, oder ich mache mich selber super, super, super fertig, weil ich krieg's ja offensichtlich nicht hin und die anderen, gerade bei Social Media, die kriegen es hin, in meinen Augen. Ja? Das heißt, dann bin ich selber der Loser in meinem eigenen Geiste und mein Selbstbild schwindet. Wäre es nicht sinnvoller, auch im Sinne des Ownerships fürs eigene Leben, das eigene Leben gar nicht so voll zu packen, aber für die Dinge, für die ich mich committe, da dann einen radikalen Ownership zu leben. Also ich mache es weniger voll, aber ich mache die Dinge, die ich mache, mit vollem Ownership, auch wenn die Konsequenz, wie zum Beispiel, ob ich morgen ins Training gehe und ich habe jetzt kein Date zum Trainieren, sondern ich entweder gehe ich trainieren oder nicht, oder ich gehe laufen oder ich gehe nicht laufen, das interessiert ja keinen Menschen, passiert ja auch nichts erstmal. Ja? Nur wenn ich es dauerhaft nicht mache, dann bin ich halt nicht so gesund, als wenn ich es mache. Wäre es dann nicht viel sinnvoller zu sagen, ich packe mein Leben, ich entmülle, ich entkrempele, entrümpele mein Leben, mache es leerer, aber für die Dinge, für die ich mich committe, übernehme ich radikalen Ownership und zwar für alles.
Ja, mit Sicherheit. Und da reden wir ja auch von der Fähigkeit loszulassen. Also dass ich überlege, okay, von was befreie ich mich im Leben? Das kann ja schlussendlich auch ein Jobwechsel sein, weil ich sage, okay, das, was der Job kostet mich so viel Energie, oder dass ich keine Energie mehr für die wirklichen wichtigen Dinge im Leben habe.
Ja. Ja.
Oder ja, es ist, wir können es bei allem machen, das geliebte Fahrrad, das halt, wo die Kette immer wieder rausspringt, und ich deswegen immer 2 Stunden zu spät komme, weil ich es dann schlussendlich die letzten 10 Kilometer schieben muss, oder auch Menschen, die uns nicht gut tun, dass wir auch sagen, okay, dass wir bereit sind, Sachen zu verwerfen, die auch schon jahrelang Bestand hatten, ja, mhm. Gewohnheiten über Bord werfen. Also das ist, wobei wir da ja natürlich in einer gewissen Reflexionsschleife sind, da brauchen wir ein Selbstbewusstsein, dafür brauchen wir einen Überblick.
Einen Überblick.
Über unser
eine gute Selbstwirksamkeit, ja. Gutes Selbstbild. Was wir aber auch brauchen, und da kommen wir zu dieser Schnittmenge, zu der vorletzten Episode mit dem Adi und dir, ist das, dass es eben dann in manchen Momenten, wenn ich wirklich radikalen Ownership für was übernehme, dass ich dann in den Momenten kein Diktat meiner Befindlichkeiten gegenüber dem Outcome haben sollte. Sondern klar, wenn ich krank bin, bin ich krank, dann gehe ich nicht trainieren, logisch. Ja. Mhm. Aber wenn ich sage, boah, ich habe echt einfach mal richtig schlecht geschlafen, habe irgendwie nur 4 Stunden geschlafen, dann ist das kein Grund. Sondern da wäre es dann eben der Moment zu sagen, da reflektiere ich einfach nicht. Weil wenn ich jetzt eine Nacht habe mit 4 Stunden Schlaf, und ich fange an zu reflektieren, dann kann ich dir zu 100% sagen, was dabei rauskommt. Ich fange an, mir selber leid zu tun. Ich sage, boah, heute geht's mir nicht gut, mein Energiefass ist leer. Das weiß ich ja schon vorher, wenn ich so eine schlechte Nacht hatte. Das bedeutet aber, vielleicht wäre es besser, wenn ich zum Beispiel einen vollen Arbeitstag habe und so weiter, auch wenn ich jetzt reflektiere und merke, dass mein Energiefass unten ist, weil ich halt einfach vielleicht sogar selbstverschuldet zu wenig geschlafen habe, ja, weil ich zu lang Netflix geguckt habe oder was auch immer, dann in der Früh überhaupt nicht zu reflektieren, sondern da wäre die beste Antwort, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir denn, zu sagen, ja, keine Ahnung, ich habe heute noch nicht drüber nachgedacht. Also es gibt manchmal Momente, da ist es besser, nicht zu reflektieren und nicht zu prokrastinieren, sondern einfach zu machen. Und dann braucht es aber eben ritualisiert in der Selbstführung Zeiten der Reflexion. Also es ist diese, wir brauchen beides. Wir brauchen gezielte Zeiten der Reflexion. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen zu viel reflektieren und nur reflektieren und immer vergleichen, oh, die haben es gut, die haben es gut, die haben so ein optimiertes Leben, ich habe es nur scheiße, und kommen aus dieser Reflexionsschleife, aus diesem Zerdenken, aus diesem Prokrastinieren nicht mehr raus. Das ist wiederum kein Ownership des Lebens. Nur, wenn ich mich für was entschieden habe und ich übernehme das, dann muss es mir manchmal auch egal sein, wie es mir geht, und dann muss ich auch mal an die Schmerzgrenze gehen, auch wenn mir das in dem Moment, wenn das meine Befindlichkeiten ein bisschen torpediert, das ist eine große, große Gefahr, dass dieses Thema der Befindlichkeiten, dieses Thema der eigenen Energie auf einer Tagesbasis, dass das uns diktiert, wie wir zu leben haben, und da werden wir nie outcome-orientiert etwas reißen.
Ja, also eine gewisse Selbsthärte gehört immer mal wieder dazu, und ist auch gerade die Frage, also wie groß ist das Projekt, wie wichtig ist die Deadline, wie groß ist mein Ownership-Gedanke?
Genau.
Wie wichtig ist mir der Outcome? Also schlussendlich, wenn ich sage, keine Ahnung, ich bin, ich glaube, das richtige Wort ist Müllarbeiter, und der Outcome sind geleerte Mülltonnen, und ob jetzt die Mülltonne halt komplett geleert ist oder ich, keine Ahnung, nur die oberste Tüte rausnehme, Outcome ist dann schlussendlich einmal unzufriedene Menschen, weil die Mülltonne nicht geleert ist, vermeintlich, und sagt, genau, ich habe doch was mitgenommen. Ja, also das ist mir ist wichtig, dass dann die Tonne wirklich leer ist und ganz leer, oder ist es reicht, wenn die Hälfte erreicht ist?
Und das ist so ein wichtiger Punkt auch im beruflichen Kontext, weil wenn ich und das muss sowohl von der Unternehmenskultur, also von Seiten der Führungskraft, als auch von Seiten des Mitarbeitenden, muss das ganz klar mit einem wahnsinnig guten Ownership-Gedanken für das große Ganze, muss das geführt werden. Und zwar, wenn ich ein Projekt als Mitarbeiter annehme, muss ich mir in einer gewissen Art von Selbstmanagement, Selbstorganisation, muss ich ganz klar wissen, kann ich das priorisieren? Schaffe ich das mit der Deadline? Oder muss ich hier eine Grenze setzen? Oder muss ich meiner Führungskraft sagen, okay, was darf ich dafür loslassen oder hinten anschieben? Und die Führungskraft muss das aber auch akzeptieren. Das heißt, es darf keine Angstkultur herrschen. Nur wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, wenn die ein Projekt annehmen und dann kommen, es ist alles viel zu viel, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, mein Arbeitgeber beutet mich aus, ist das nicht das Problem des Arbeitgebers, sondern es ist das Problem des Mitarbeiters, der nicht priorisieren kann und der nicht Grenzen setzen kann im Sinne von, ich überlade mich hier vollständig. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, auch hier das Thema Grenzen setzen, antizipieren und gut mit dem eigenen Gut Zeit umgehen, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext. Super, super wichtig. Und das hat auch was mit Selbstwirksamkeit und einer gelingenden Führung zu tun. Das muss aber die Führungskraft im beruflichen Kontext auch akzeptieren. Völlig akzeptieren. Nur nochmal, wenn ich ein Projekt annehme, dann habe ich die verdammte Pflicht, Ownership für den Outcome zu übernehmen und dann nicht am Ende zu sagen, ja, mein blöder Arbeitgeber, der beutet mich aus, ich schaffe alles nicht mehr, ich krieg's nicht hin und meine Deadline reiße ich eh oder ich bin krank. Das geht nicht. Was nehmen wir heute mit?
Wie wichtig, facettenreich der Ownership-Gedanke ist, dass Input- und Output-Sprache, ich formuliere es, zu wenig ist. Also sprich, das ist eben egal, wie viel ich reinstecke, es ist egal, was alles dazwischen kommen kann, am Ende zählt das, was dabei herauskommt.
Ja. Ich hoffe, dass ihr wieder was mitnehmen konntet und dass es euch gefallen hat. Schreibt bitte gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat. Auch gerne konstruktives Feedback. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Jawohl, ciao, bis dahin. Ciao. Servus.